Hallo bei RT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu einem Podcast, der jetzt nah an einen vorangegangenen Podcast anschließt. Wir haben eine Anfängerstunde sozusagen designt und sind mittendrin mit folgendem Fall. Nur zur Erinnerung, damit Sie jetzt nicht sozusagen den anderen Podcast noch einmal öffnen müssen. Zwei Brüder sind sozusagen in einen Streit geraten. Was passiert? Der eine Bruder, der körperlich deutlich unterlegen ist, Bernd haben wir ihn genannt, holt zu einem Kinnhaken an den Alex aus. Und wird dabei gebremst, nämlich von dem Alex. Und wir haben aber jetzt, oder bis jetzt, beim letzten Podcast eben, bei unserer letzten Folge, haben wir nur die Strafbarkeit dieses Bernd geprüft, der eben zum Kinnacken ausgeholt hat, um den anderen sozusagen zu verletzen. Die Prüfung des Bernd ist abgeschlossen.
Die Prüfung des Bernd ist eben, wie gesagt, abgeschlossen. Und dann kommt der Alex, setzt sich da zur Wehr und schlägt den Bernd mit der Faust ins Gesicht, wobei er bei diesem Faustschlag es zumindest in Kauf nimmt, sich damit abfindet, dass eine gewisse Verletzung beim Bernd eintreten kann. Das passiert dann auch. Bernd erleidet durch den Faustschlag einen Kieferbruch und damit aber nicht genug. Nachdem der Bernd mit dem Kieferbruch am Boden liegt, ist der Alex wahnsinnig wütend und verpasst dem Bernd noch einen Fußtritt gegen das Schienbein, wodurch der Bernd dann noch weiter seine Prellung erleidet. Ja, und wenn wir uns jetzt dann anschauen, wie das mit dem Alex ist, der sich da dann zur Wehr setzt, dann sehen wir, da kommt es jetzt sogar zu einer Verletzung. Und wenn wir uns die Verletzung genauer anschauen, dann merken wir auch, das ist jetzt keine so unerhebliche Verletzung, sondern ein Kieferbruch hat durchaus ein gewisses Gewicht. Und das deutet schon darauf hin, dass wir uns jetzt nicht mehr § 83 eventuell anschauen, sondern die schwere Körperverletzung gemäß § 84. Wenn wir also wieder die Überschrift bilden, dann würden wir hier die Strafbarkeit des Alex wegen des Faustschlags ins Gesicht gemäß § 84 Absatz 4 Strafgesetzbuch prüfen. Warum jetzt hier den Absatz 4? Wenn Sie sich den § 84 mal im Gesetz genauer anschauen, dann haben wir im Absatz 1 und im Absatz 4 zwei unterschiedliche Begehungsvarianten. Die begegnen uns auch schon bei § 83, da ist es Absatz 1 und Absatz 2. Und die unterscheiden sich jetzt dadurch, dass § 84 Absatz 1 die schwere Körperverletzung als Folge einer vorsätzlichen Misshandlung, also eines Eingriffs in die körperliche Integrität, der aber nicht so erheblich ist wie eine Verletzung, bestraft. Also hier haben wir Vorsatz nur auf eine Misshandlung, die etwas unter der Verletzung liegt von der Intensität her. Und diese Misshandlung führt dann fahrlässig zu einer schweren Körperverletzung. Und bei 84 Absatz 4 haben wir bereits Vorsatz auf den Eintritt einer Verletzung, also etwas von höherer Intensität als eine Misshandlung. Also der Täter, die Täterin wollen schon verletzen oder halten es zumindest ernstlich für möglich. Und dadurch wird dann eine schwere Körperverletzung herbeigeführt, die kann auch vom Vorsatz umfasst sein, dann prüfen wir § 84 Absatz 4 als reines Vorsatzdelikt oder diese schwere Verletzung ist fahrlässig herbeigeführt, dann haben wir ein etwas anderes Fallprüfungsschema. Wenn wir jetzt dann hier wieder in die Prüfung einsteigen, also die Strafbarkeit des Alex wegen des Faustschlags gemäß § 84 Absatz 4 Strafgesetzbuch prüfen, beginnen wir wieder mit dem objektiven Tatbestand. Als Tatobjekt haben wir hier diesmal den Bernd, weil der ist ein anderer, das verlangt auch § 84 Absatz 4, wer einen anderen am Körper verletzt. Und die Tathandlung ist hier der Schlag, da handelt es sich wieder um eine sozial inadäquat gefährliche Handlung und der führt auch zu einer Verletzung. Der Alex hat dabei auch Vorsatz auf die Verletzung. Wir wissen jetzt nicht, ob er auch Vorsatz auf die schwere Verletzung hat, steht er erwartet, dass es zu körperlichen Folgen kommen kann. Also nehmen wir hier mal an, er hat nur einen Vorsatz auf eine einfache Verletzung. Deshalb würden wir hier einen kurzen Zwischenschritt ziehen, prüfen, wurde die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt, die einfache, und dann schauen wir uns den nächsten Schritt an, ist vielleicht sogar eine schwere Körperverletzung eingetreten. Und diese schwere Körperverletzung, was das ist, das finden wir im § 84 Absatz 1 definiert, und die schwere Körperverletzung, die kann sich aus drei Gründen ergeben. Einmal eine Gesundheitsschädigung von mehr als 24-tägiger Dauer, eine Berufsunfähigkeit von mehr als 24-tägiger Dauer, wobei hier der Beruf nicht unbedingt ein Beruf ist, für den man Geld verdient, sondern damit die soziale Stellung des Opfers gemeint ist. Also auch Schülerinnen oder Studierende haben einen Beruf. Wenn sie nicht auf die Uni gehen können, dann sind sie berufsunfähig. Also das wäre die zweite Quelle für eine schwere Körperverletzung, wenn die Berufsunfähigkeit mehr als 24 Tage andauert. Und dann hätten wir noch die an sich schwere Körperverletzung. Das ist, wenn die Verletzung schon für sich genommen aus einer Abwägung aus verschiedenen Faktoren, zum Beispiel welche Organe sind betroffen, wie gefährlich war die Verletzung, wenn sie schon aufgrund dieser Abwägung als besonders schwer zu erachten ist. Bei Knochenbrüchen ist das in der Regel der Fall, solange es sich nicht um ganz kleine, unbedeutende Knochen handelt. Zum Beispiel ein Glied der kleinen Zehe oder eine einzelne Rippe, die noch dazu nicht verschoben gebrochen ist. Hier haben wir aber einen Bruch des Kiefers, und das ist auf jeden Fall ein schwerer Knochenbruch, also ein gewichtiger Knochenbruch, und damit eine an sich schwere Körperverletzung. Generell bei der Fallprüfung beginnen Sie, wenn Sie die schwere Körperverletzung prüfen, immer zuerst damit schauen Sie, ist das eine an sich schwere oder nicht, und erst wenn es nicht an sich schwer ist, dann würde ich auf die Dauer gehen, weil wenn wir schon an sich schwer haben, dann müssen wir die oft kompliziertere Ermittlung der genauen Dauer dann uns nicht genauer anschauen. Und hinsichtlich dieser schweren Körperverletzung genügt jetzt die fahrlässige Herbeiführung durch den Alex, und durch den vorsätzlichen Schlag handelt er auf jeden Fall objektiv sorgfaltswidrig im Hinblick auf eine Verletzung des Bernd, also wurde diese schwere Körperverletzung auch fahrlässig herbeigeführt. Dann müssen wir nach der fahrlässigen Herbeiführung noch schauen, können wir den Verletzungserfolg auch wirklich mit der Tathandlung verknüpfen. Das machen wir über die sogenannte objektive Zurechnung. Dabei schauen wir, ist der Erfolg auf die Handlung, die wir prüfen, zurückzuführen. Und Teil dieser objektiven Zurechnung ist jetzt einerseits die Kausalität und dann die normative Zurechnung. Bei der Kausalität, da schauen wir uns mehr einen naturgesetzlichen Zusammenhang an und stellen jetzt noch nicht normative Überlegungen an und prüfen das mit der sogenannten Conditio sine qua non Formel, also lässt sich die Handlung wegdenken, ohne dass der Erfolg entfiele. Und wenn man sich hier den Faustschlag des Alex wegdenkt, dann wäre der Bernd nicht verletzt worden, also ist der Schlag für den Kieferbruch auf jeden Fall kausal. Nach der Kausalität prüfen wir dann die sogenannte normative Zurechnung, also hier spielen auch normative Überlegungen mit hinein. Die besteht aus drei Stufen: Adäquanz, Risikozusammenhang und Risikoerhöhung gegenüber rechtmäßigen Alternativverhalten. Hier gilt aber, zumindest bei Vorsatzdelikten, auch das, was die Frau Professor schon vorher zur Rechtswidrigkeit und zur Schuld gesagt hat: wenn Sie hier keine Anzeichen haben, dass es hier Probleme gibt, dann können Sie hier bei der Prüfung das eher kurz fassen. Wichtig ist, dass Sie alle Elemente nennen und dann schreiben, dass die hier gegeben sind.
Man könnte jetzt natürlich fragen, also bitte, wir haben von Kausalität und normativer Zurechnung steht ja nichts im Gesetz. Stimmt, das wird alles letzten Endes von Judikatur und auch der Lehre in einem Straftatbestand oder bei der Prüfung einer Strafbarkeit verlangt. Warum? Es gibt manchmal Fälle, da steht zwischen der Tathandlung und dem Erfolg, dem sogenannten Erfolg der Tat, also der schädlichen Wirkung, stehen noch andere Gründe, die sozusagen diesen Taterfolg, also die Leiche, die jemand durch Schuss zum Beispiel töten wollte, stehen zwischen der Kausalität oder der generellen Zurechnung dieses Erfolges, dieser schädlichen Wirkung und der Tötungshandlung, andere Gründe, die letzten Endes diese Situation nicht als, oder diesen Schaden nicht als ein Werk des Täters erscheinen lassen.
Und wenn wir jetzt hier also den Erfolg auch auf diese Weise zurechnen können zur Tathandlung, dann würden wir dann weitergehen zum nächsten Schritt, nämlich zur Rechtswidrigkeit. Wir müssen hier den Vorsatz nicht mehr prüfen, den haben wir ja schon vorher, wir hatten ja Vorsatz nur auf die einfache Verletzung. Das haben wir dann abgehandelt, bevor wir die schwere Verletzung, wo ja fahrlässige Herbeiführung genügt, bevor wir die geprüft haben. Wenn wir jetzt also zur zweiten großen Ebene, zur Rechtswidrigkeit kommen, dann ist es eben, wie die Frau Professor gesagt hat, nur genauer zu prüfen, wenn man hier irgendwelche Anzeichen hat, dass die Rechtswidrigkeit ausgeschlossen sein könnte. Und das ist hier auch der Fall. Es wird nämlich der Alex von seinem Bruder attackiert und setzt sich zur Wehr. Zwar vielleicht überschießend, aber er setzt sich hier zur Wehr. Wir könnten also jetzt an den Rechtfertigungsgrund der Notwehr denken und die finden wir im Gesetz auch sehr ausführlich umschrieben und ausführlich definiert, und zwar in § 3 des Strafgesetzbuches. Die Notwehr sowie die anderen Notrechte, also zum Beispiel der rechtfertigende Notstand, die haben eine gewisse Struktur, die auch die Fallprüfung erleichtern. Wir können sie nämlich in 3 Prüfschritte trennen und dann systematisch diese 3 Schritte abarbeiten, und das erleichtert uns die Fallprüfung. Wir beginnen immer zuerst mit der Prüfung der sogenannten Rechtfertigungssituation oder, wenn wir in der Notwehr sind, Notwehrsituation. Also hier schauen wir uns an, welcher Sachverhalt muss vorliegen, damit dieser Rechtfertigungsgrund zu tragen kommen könnte. Und hier umschreibt uns § 3 Absatz 1 die Notwehrsituation als, wenn es einen gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff auf bestimmte im Gesetz abschließend genannte Rechtsgüter, unter anderem Leben, Gesundheit oder zum Beispiel das Eigentum gibt. Und hier haben wir einen Angriff auf die Gesundheit, Angriff deshalb, weil es von einem Menschen ausgeht. Ein Angriff muss immer von einem Menschen ausgehen, nur dann sind wir in der Notwehr. Wenn jetzt die Gefahr zum Beispiel von einem Tier ausgeht, sind wir nicht in der Notwehr, sondern müssen eher rechtfertigenden Notstand prüfen. Eine Ausnahme gäbe es, wenn das jetzt eine Hundeattacke zum Beispiel ist, dann müssten wir schauen, greift der Hund aus eigenem an oder wurde der Hund von der Besitzerin, vom Besitzer, vom Halter gehetzt. Wenn er gehetzt wurde, dann können wir den Angriff wieder auf einen Menschen zurückführen und würden wieder die Notwehr prüfen. So, hier haben wir aber ganz kleinen menschlichen Angriff. Der Bernd holt zu einem Kinnhaken aus. Dieser Angriff ist auch rechtswidrig, weil der Bernd handelt nicht in Notwehr oder nicht mit einem anderen Rechtfertigungsgrund, sondern handelt rechtswidrig. Und dieser Angriff ist auch gerade gegenwärtig, also er befindet sich gerade im Passieren, er holt aus. Wenn er schon daneben geschlagen hätte, dann wäre der Angriff wieder vorbei, dann hätten wir keinen rechtswidrigen Angriff. Aber hier ist er gerade noch im Ausholen. Und dann, wenn wir die Rechtfertigungssituation bejaht haben, dann gehen wir zum zweiten Schritt, die Rechtfertigungshandlung schauen wir uns dann an. Also da schauen wir, welche Handlung darf die Täterin, der Täter, dürfen die dann setzen in dieser Situation. Hier nennt uns die Notwehr als Handlung die notwendige Verteidigung. Diese notwendige Verteidigung ist jetzt das Mittel, das den Angriff sicher und verlässlich abwehrt. Und wenn wir mehrere Mittel haben, die sicher und verlässlich abwehren, dann davon das schonendste Mittel. Sicher und verlässlich, das ist bei der Notwehr ganz wichtig, weil hier muss die Person, die sich verteidigt, kein Risiko eingehen. Sie darf wirklich die Handlung zur Abwehr wählen, die auch sicher den Angriff beendet. Auch wenn es vielleicht andere, gelindere Abwehrmittel gäbe, aber die den Angriff nur mit Zweifel abwehren können, muss man nicht die milderen nehmen, sondern kann das intensivere, sicher abwehrende Mittel verwenden. Und wenn wir das jetzt hier auf unseren Fall prüfen, da sehen wir, dass der Schlag ins Gesicht wohl nicht die notwendige Verteidigung war. Er hätte ihn auch anders abwehren können, zum Beispiel nur durch das Wegducken. Er macht also hier, also der Alex macht hier mehr, als er eigentlich aufgrund der Notwehr dürfte, überschreitet also die Grenzen und deshalb scheidet die Notwehr die Rechtfertigung aus. Wenn er sich an die Notwehrhandlung halten würde, dann würden wir noch zum dritten und letzten Element der Notwehrprüfung kommen. Das ist das sogenannte subjektive Rechtfertigungselement. Da schauen wir, hat die Täterin oder der Täter, also hier Alex, begreifen die Notwehrsituation, erkennen sie die, ist die ihnen bewusst. Das muss auch vorliegen, damit die Rechtfertigung durch Notwehr eintreten kann. Hier kommen wir aber gar nicht zur Prüfung des subjektiven Rechtfertigungselements, weil der Alex schon die Grenzen der Notwehr überschreitet. Also handelt er nicht gerechtfertigt durch § 3, sondern rechtswidrig. Wenn man jetzt die Notwehr überschreitet, dann wird zwar die Rechtfertigung ausgeschlossen, mitunter kann aber dann auf Schuldebene das berücksichtigt werden. Schuld ist eben die letzte Ebene der Fallprüfung, wo wir schauen, ist die Tat auch dem konkreten Täter, der konkreten Täterin individuell vorwerfbar? Und hier kann die sogenannte Notwehrüberschreitung, also wenn man zu viel tut, als erlaubt wäre, kann hier entschuldigen. Das finden wir in § 3 Absatz 2. Der sagt, wer das gerechtfertigte Maß der Verteidigung überschreitet, der ist unter gewissen Umständen entschuldigt. Und einer dieser Umstände ist, dass die Überschreitung lediglich aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken passiert. Also man in einem Affektzustand dann zu viel tut, weil man sich so fürchtet oder so erschrocken ist. Hier aber handelt der Alex wohl nicht aus Furcht oder Bestürzung oder Schrecken, sondern aufgrund der Boxerfahrung ist anzunehmen, dass er überlegt und ruhig gehandelt hat. Also scheidet auch eine Entschuldigung durch Notwehrüberschreitung im sogenannten asthenischen Affekt aus. Also asthenischer Affekt wäre eben aus Furcht, Bestürzung oder aus Schrecken.
Ja, mir bleibt jetzt noch ein kurzer letzter Teil für diesen Fall. Der Fall geht ja dann noch weiter. Jetzt liegt der Bernd am Boden, geschlagen, mit dem Kiefernbruch. Und der Alex schlägt ihm aus Zorn noch, also er tritt ihn aus Zorn, den Fuß gegen das Schienbein und fügt ihm eine Prellung zu. Eine Prellung, da sind wir unschwer in einer nur leichten Körperverletzung nach § 83 Absatz 1. Der objektive Tatbestand ist ohne weiteres erfüllt. Also ein Fußtritt gegen das Schienbein ist sozial inadäquat gefährliche tatbestandsmäßige Handlung. Der Erfolg, eine leichte Körperverletzung, tritt auch ein. Also nicht ganz unerhebliche Körperverletzung, das schon, aber es ist eine Körperverletzung, § 83 Absatz 1. Kausalität und normative Zurechnung dieses Erfolges zu der Handlung tritt gegen das Schienbein machen also auch keine Probleme. Das heißt, wir haben den objektiven Tatbestand einer Körperverletzung nach § 83 Absatz 1 durch den Fußtritt, begangen durch den Fußtritt, erfüllt. Auf subjektiver Ebene haben wir wieder ein Vorsatzdelikt, ein reines Vorsatzdelikt vor Augen. Es ist Vorsatz auf die Verletzung und nicht bloß auf eine Misshandlung, auf die hinaus dann etwas mehr passiert, eine Verletzung, sondern es ist da bereits Verletzungsvorsatz gegeben. Es ist ihm bewusst, dass mit dem Fußtritt er eine Verletzung verursachen konnte. Das ist jedem bewusst. Das muss nicht einmal in einem Fall explizit dastehen. Ein Fußtritt gegen den Körper eines anderen Menschen. Da können Sie davon ausgehen, dass das ein Verletzungsvorsatz damit zusammenhängt. Und jetzt prüfen wir wieder die Rechtswidrigkeit. Grundsätzlich initiiert, das kann man immer wieder schreiben, die Tatbestandserfüllung auf objektiver und subjektiver Ebene indiziert, sagt man, die Rechtswidrigkeit, es sei denn, ein Rechtfertigungsgrund ist gegeben. Notwehr § 3 kommt hier ja wirklich nicht mehr in Frage. Der liegt wehrlos am Boden. Sicher keine Verteidigungssituation mehr. Also sicher keine Notwehrsituation. Kein gegenwärtiger Angriff mehr. So, und dann könnte man natürlich sagen, okay, keine Notwehrsituation. Dann gibt es auch keine Notwehr. Sie müssen dann die Notwehrhandlung und schon gar nicht das subjektive Rechtfertigungselement mehr prüfen. Sie steigen bereits bei der Notwehrsituation aus, mangels Angriff. Und jetzt könnte man natürlich sagen, aber Vorsicht, das wäre ein Fehler, man könnte sagen, ja Moment, er hat sozusagen aus einer Notwehr, also eine prolongierte Notwehrsituation heraus nach der Notwehr gehandelt. Auch das sei eine Notwehrüberschreitung, ist aber nicht so, denn ohne Notwehrsituation gibt es auch keine Notwehrüberschreitung. Ohne Notwehr keine Notwehrüberschreitung. Das heißt zum § 3 Absatz 2, eine Entschuldigung wegen einer affektbezogenen oder affektgetriggerten überschießenden Reaktion, zu der kommen wir gar nicht. Es ist eben keine Überschreitung der Intensität der Notwehr, ein zu fester Gegenschlag, sondern es ist überhaupt kein Gegenschlag mehr. Und damit haben wir auch keine Notwehrüberschreitung, aus welchem Affekt auch immer. Also ist mangels Rechtfertigungs- und natürlich auch ohne Entschuldigungsgrund der Alex wegen des Trittes gegen das Schienbein nach § 83 Absatz 1 strafbar. In echter Konkurrenz zu dem zuvor schon vorgeworfenen Kieferbruch § 84 Absatz 4. Beides, das ist sozusagen eine Handlung in
echter Realkonkurrenz.
In Realkonkurrenz,
weil es ist schon denn, ein Un-
also weil es ein zwei verschiedene Akte sind. Es sind zwei verschiedene Handlungen. Erst der Schlag gegen den, gegen das Gesicht und dann der Tritt gegen das Schienbein. Also in echter Konkurrenz § 83 Absatz 1 Schienbeinprellung und § 84 Absatz 4 Kiefernbruch. Beides strafbar, wenn auch nach ein bisschen unterschiedlichen Lösungswegen. Hier können wir einen Punkt machen. Hoffen, dass Sie als Anfängerin oder Anfänger oder zumindest als, ja, als mäßig im Strafrecht schon vorgebildete Person Spaß gehabt haben. Wenn Sie Strafrecht schon mehr Kenntnisse haben, dann hat es Ihnen hoffentlich trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie hören sich das, den ganzen Text, unseren Podcast beim Keksebacken an oder bei sonst einer angenehmen Tätigkeit. Ich darf mich damit verabschieden und meine Mitarbeiterinnen tun das auch. Jana Germ.
Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Und Jakob Heisern.
Vielen Dank. Tschüss.
Kommen Sie gut durch die nächste Zeit.